Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community.
Liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Betting Billions. Wir hatten dieses Jahr ja schon das ein oder andere Mal über Immobilien gesprochen, wo es allerdings im Prinzip immer darum ging, was denn in diesem Markt in der Vergangenheit so alles schiefgelaufen ist. Ich sage nur verrückte Nachrangfinanzierungen. Bislang ging es aber immer darum, welche Lehren wir denn daraus fürs Neugeschäft ziehen, also auf der Banken- und vor allem auch auf der Private Credit-Seite. Was wir aber bislang ein bisschen unter den Teppich gekehrt haben, ist denn, was denn mit den ganzen bestehenden kaputten Immobilienfinanzierungen so passiert. Und ob das nicht vielleicht auch ein spannender Markt für Investoren sein könnte, beziehungsweise was denn da so für Renditen möglich sind. Damit ist jetzt aber Schluss, denn die heutige Folge, die steht ganz im Zeichen von Distressed Real Estate. Ein für diesen Markt ziemlich wichtiger Akteur, der versucht, das Thema so ein bislang, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen runterzuspielen, bis auszusitzen, nämlich unsere lieben Banken. Ich frage mich daher, wie groß muss der Druck werden, bis die sich denn genötigt sehen, ihre Immobilienkredite, ihre Faulen mal loszuwerden? Und zu welchen Konditionen könnte das denn passieren? Die Antworten darauf, die liefert mir jetzt hoffentlich mein heutiger Gast. Der hat nach der Finanzkrise eine Plattform gegründet, über die solche gestressten bis faulen Kredite gehandelt werden können. Großen Erfolg hatte er damit, glaube ich, in der Vergangenheit vor allem in Südeuropa naturgemäß. Potenzial sieht er jetzt aber auch in Deutschland, was für sich genommen erstmal kein gutes Zeichen ist. Und vor allem erweitert er jetzt auch noch sein Geschäftsmodell und will nicht nur die Kredite handeln, sondern gleich die ganzen Immobilien, wie zu lesen war. Da schrillen bei mir alle Alarmglocken und deswegen begrüße ich ihn ganz herzlich hier jetzt bei mir im Podcast, den Gründer von Debitos, Timo Peters.
Ja, hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung und die nette Intro. Du merkst ja auch, dass die UniCredit ja auch schon an der Commerzbank kratzt und insofern siehst du, dass die Südeuropäer langsam nach Norden wandern und das Thema sehr akut ist.
Absolut. Bevor wir da gleich hardcore einsteigen und du uns erklärst, was da auf uns zukommt in Deutschland, wie immer die ein bisschen persönlichen Einstiegsfragen über Betting Billions. Also ich habe ja schon grob gesagt, was du beruflich machst und was du da nach der Finanzkrise gegründet hast. Gibt es denn irgendwie so einen spannenden bis lustigen Fact über dich, den du bislang im Business-Kontext noch nicht so erzählt hast?
Naja, vielleicht witzig ist es vielleicht nicht, aber ich habe noch nie in der Bank gearbeitet. Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt. Einige Leute wissen das. Es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man auch mal so als Externer mit den Banken arbeitet, ohne in dem Geflecht oder in dem Framework von der Bank gearbeitet zu haben, um das vielleicht ein bisschen auch kreativer, vielleicht Probleme lösen zu können. Aber alle meine Mitarbeiter oder auch Industriepartner haben immer in der Bank bereits gearbeitet. Ich habe immer für Banken gearbeitet, für Finanzdienstleister und versuche das immer so ein bisschen als Außenseiter sozusagen zu beleuchten und zu lösen, was da Probleme gibt.
Ist auch immer gut, wenn der Marktplatz um den Sachen gehandelt werden, wenn man da jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der einen oder anderen Seite drin ist. Auch dir will ich bei der zweiten Frage nicht zu nahe treten. Also ich weiß ja nicht, wie bombig Debitos läuft, aber ich denke mal, dass es auch für dich eine hypothetische Frage ist. Was würdest du mit 1 Milliarde machen, wenn du sie ohne Restriktionen auf den Tisch bekommst und einfach so investieren kannst?
Ja, also ich würde wirklich so ein paar klassische Investments, also wahrscheinlich so 1/3 in Immobilien investieren, 1/3 in Wertpapiere, aber auch 1/3 für unternehmerische Tätigkeiten. Also ich habe auch in der Zeit viele Ideen angesammelt, die ich natürlich jetzt aufgrund meiner Aktivität, die ich derzeit durchführe, nicht verfolgen konnte. Aber man sieht ja so viel, was rechts und links passiert. Und da gibt es ja neue, interessante Industrien, die aufkommen. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich 1/3 davon auch wirklich wieder neue internationale Aktivitäten investieren. Ja, und da habe ich so die eine oder andere Idee im Hinterkopf, die will ich aber jetzt nicht unbedingt teilen.
Da wartest du noch, bis die Milliarde dann wirklich da ist.
Genau.
Verstehe. Ich habe es ja eingangs gesagt, dass ihr im Sinne von Debitos, glaube ich, so kurz nach der Finanzkrise war das gegründet, so ursprünglich mal als Plattform, wo gestresste Kredite gehandelt werden können, vor allem in Südeuropa. Jetzt vor ein paar Tagen habt ihr bekannt gegeben, dass ihr auch das Geschäftsmodell erweitern wollt und Immobilien in Deutschland über die Plattform vermittelt werden sollen. Ich nehme an, dann natürlich auch gestresste Immobilien. Wie kam es dazu? Kannst du mal ein bisschen was zu sagen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir in Südeuropa sehr viele immobilienbesicherte Kredite gehandelt haben. Und die haben sich immer in Verbriefungsvehikeln befunden. Und da ist es letztendlich irgendwann der Fall, dass dann so REOs entstehen. Das heißt, der Finanzdienstleister, der kauft dann auch Immobilien aus der Verwertung heraus wieder zurück. Und dann sind in diesen Verbriefungsvehikeln auch Immobilien. Das heißt, wir haben eine Mischung aus Immobilienkrediten und später, jetzt wo die Vehikel zum Ende der Laufzeit kommen, auch sehr viele Immobilien jetzt verkauft, auch portfolioweise etc. pp. Das haben wir in den letzten Jahren ja, in Italien gemacht, in Griechenland, auch ein bisschen in Spanien. Italien war aber sicherlich der Hauptmarkt, auch mit sehr vielen Kunden. Ist auch heute noch der Hauptmarkt. Und wir haben uns einen sehr guten internationalen Namen aufgebaut bei den Investoren, die mit uns gewachsen sind in diese Länder, Investitionen getätigt haben. Und die jetzt beobachten, dass diese Ökonomien, so speziell zum Beispiel Italien, die NPL-Quoten runtergehen oder runtergegangen sind. Seit Antritt von Meloni, muss man sagen, hat auch die Bankenlandschaft dort eine sehr gute Entwicklung genommen.
NPL-Quoten, also Anteil gestresste Kredite am Portfolio.
Genau. Und das heißt, die möglichen Opportunitäten sind zurückgegangen. Es gibt noch ein paar Opportunitäten im Sekundärmarkt, wo Verbriefungsvehikel noch Sachen verkaufen etc. pp. Und die Investoren schauen sich jetzt um, welche Märkte interessant sein können. Und es ist ja kein großes Geheimnis, dass die nordeuropäischen Märkte gerade im Gewerbeimmobilienbereich stärker geleveraged sind als die südeuropäischen, weil sie in der Vergangenheit einfach sehr robust waren und die Banken da stärker auch ins Risiko gegangen sind und auch höher finanziert haben. Aber gerade jetzt aufgrund der Zinswende, die jetzt ja auch wieder ein bisschen abgeflaut ist oder beziehungsweise wieder ein bisschen runtergegangen ist, gab es ja sehr, sehr viele Probleme und speziell auch in Deutschland im Gewerbeimmobilienmarkt. Und wir möchten diese Liquidität, die wir dort einfach aufgebaut haben mit den Investoren, also wir haben ja über 2000 institutionelle Investoren aus 48 Ländern bei uns, auch sehr viele auch aus UK, wirklich große Fonds, die möchten wir jetzt den deutschen Markt zur Verfügung stellen, weil wir sehen, dass im Gewerbeimmobilienmarkt die lokale Liquidität nicht ausreicht momentan, um Verkäufer und Käufer zusammenzuführen. Das heißt, wir brauchen wieder internationale Investoren. Und diese Beobachtung hatten wir damals auch im italienischen Markt und haben wir damals auch unser Netzwerk dahin gebracht. Und dasselbe sehen wir jetzt wieder im deutschen Markt. Also wir denken, dass es schon ein akutes Problem ist im Gewerbeimmobiliensektor in Deutschland, was in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu Transaktionen oder zumindest zu noch mehr Problemen führen müssen, die gelöst werden müssen.
Nur auf der Credit-Seite, also nur auf der Kreditseite oder auch tatsächlich auf der Eigenkapitalseite mit gestressten Immobilien oder alles nur zusammen?
Also grundsätzlich Kreditseite, aber es ist natürlich so, dass viele Immobilienfonds ja schon in Schieflage geraten sind. Das heißt, die sind natürlich sehr stark davon betroffen. Als Eigentümer auch eventuell Immobilien zu veräußern etc. pp. Manche müssen ja auch vielleicht auch Liquidität generieren im Portfolio etc. Und natürlich dann auch wieder indirekt dann auch die Kreditgeberseite. Also es wird ein Zusammenspiel zwischen Eigentümern und Kreditgebern sein, die hier Verkäufe forcieren werden. Und wir gehen davon aus, dass sie auch in einigen Situationen nicht drumherum kommen werden.
Ja. Mhm. Du hast es gesagt, das betrifft vor allem Gewerbeimmobilien. Da pauschal alles oder klassisch nach Covid vor allem Büroimmobilien und andere Sektoren laufen noch? Wo siehst du da in Deutschland den größten Painpoint?
Büroimmobilien, aber auch Einzelhandelsflächen. Ne?
Ja, gut.
Das ist jetzt nicht erst seit gestern, auch nicht erst seit Corona. Die gab es ja schon in der Vergangenheit, Probleme, die wurden ja nur verstärkt durch die Situation. Und man hat natürlich jetzt aber auch sehr viele Immobilienbauprojekte, die einfach brach liegen. Wo einfach das Geld ausgegangen ist wegen zu hohen Baukosten etc. pp. Und da ist dann keiner bereit, irgendwie gerade, hat entweder kein Geld oder auch keiner bereit, auch von den Banken jetzt da Geld in ein Bauprojekt zu investieren. Und die Probleme müssen gelöst werden. Und viele sind ja auch bekannt in den Nachrichten, was es für Projekte gibt, ob es jetzt der Elbtower ist etc. Da gibt es ja verschiedene Themen, die da schon durch die Presse geistern. Aber das ist flächendeckend bei ganz vielen kleinen, mittleren Immobilien auch so.
Und die landen dann auf eurer Plattform und suchen Distressed Investoren, die sowohl den Kredit als auch die Immobilie übernehmen?
Ja.
Oder wird das getrennt voneinander dann?
Ja, je nachdem, wie die Situation sich gestaltet. Also man kann ja nicht immer die Immobilie direkt verkaufen. Dann muss es ja irgendeine Vereinbarung geben, dass überhaupt der Kreditgeber überhaupt Zugriff bekommt auf die Sicherheit. Und insofern ist es primär, wenn die Bank verkauft, erstmal der Kredit. Aber wenn es noch überhaupt noch gar nicht in einen Default geht, dann gibt es ja auch schon oft Gespräche zwischen Bank und Eigentümer und der Eigentümer dann vielleicht selber die Situation ergreifen versucht, das Objekt zu vermarkten kurzfristig, um eventuell anfallende Bankverbindlichkeiten frühzeitig abzulösen oder zu restrukturieren etc. pp., ohne dass das Unternehmen jetzt in eine Insolvenz geraten ist.
Das kann ich noch nicht so richtig greifen, was genau denn da am Ende bei euch landet. Also kann das alles sein von einem Immobilienkredit, den die Bank einfach nicht mehr auf dem Buch haben will, aber der noch eine Chance hat, dass es vielleicht gut geht. Vorrangige Kredite, Nachrangkredite, laufende Projektfinanzierungen.
Die ganze Bandbreite. Und auch mittlerweile auch Schuldscheindarlehen gegen insolvente Immobilienentwickler etc. pp. Also alles, was da rechts und links entsteht. Und natürlich mit unterschiedlichen Abschlägen, mit unterschiedlichen Wertigkeiten. Aber grundsätzlich kann man all das bei uns handeln. Ja.
Was sind das dann für Investoren, die das über eure Plattform kaufen?
Naja, das sind, also die aus der Vergangenheit heraus haben halt sehr viele Investoren, gerade im südeuropäischen Raum, gelernt, wie man in solche Situationen investiert, auch welchen langen Atem man haben muss, weil da kann einfach unheimlich viel schieflaufen in den Situationen. Und letzten Endes auch bereit sein, auch bei Rückschlägen vielleicht nochmal nachzuschießen. Das ist ja auch nicht ohne, weil manche Investoren, die in der Vergangenheit vielleicht in klassische Immobilien investieren, die wollen direkt Cashflows durch Mieteinnahmen. Das ist ja bei den Projekten nicht der Fall. Das heißt, man muss ein Projekt bis zum Ende führen. Da kann es irgendwelche Situationen geben, dass Projekte wieder in Stocken geraten, bis wieder das erste Cashflow. Das heißt, diese Investoren brauchen Langatem. Und diese Investoren haben das gelernt und haben in der Regel auch genug Liquidität oder auch genug, sage ich mal, oder eine Portfoliogröße, die groß genug ist, dass sie auch einzelne Rückschläge auch eventuell abfedern können. Das ist letzten Endes auch eine Frage der Größe, wie die Investoren dort aufgestellt sind. Und diese wollen dieses Know-how jetzt in Deutschland anwenden letzten Endes. Ja.
Und das sind so klassische Finanzinvestoren, die im Distressed-Bereich unterwegs
sind? Ja, genau.
Die Apollos dieser Welt und
richtig,
so?
Richtig. Das sind solche Namen, die Top 10 der größten Fonds in diesem Distressed-Bereich sind bei uns. Also wir haben ja fast alle da, auch einige Investmentbanken, die da unterwegs sind, wobei die gehen eher nicht in Projektfinanzierung rein. Aber es gibt, ja, diese Fonds sind die klassischen Investoren da in dem Segment, ja.
Und wie viel Kapital habt ihr da dann auf der Plattform? Kann man das irgendwie beziffern?
Ja, das kann man grundsätzlich beziffern. Also wir machen immer regelmäßig Investorenumfragen. Die letzte hatten wir im März diesen Jahres und sind bei über 25 Milliarden an freiem Kapital angekommen, ne? Die dort investierbar sind. Ich meine, die können dann auch noch gehebelt werden, ne? Das ist dann das Eigenkapital, je nachdem, wie die Transaktion ausgestaltet ist. Mhm. Aber das ist schon relativ viel, ja. Mhm.
Und der Trigger jetzt in Deutschland, im deutschen Markt, wo man ja bislang die noch nicht so das große NPL-Portfolio oder Problem hatte in der Vergangenheit, das sind vor allem jetzt die Banken, die da Stress bekommen auf ihrem Kreditbuch und das treiben? Oder sind das die Insolvenzfälle und kaputten, laufenden Projekte, die das eher treiben? Was ist so der Anreiz, dass ihr schreibt, von steigender institutioneller Nachfrage ausländischer Investoren. Was ist so dieser Triggerpunkt, den die jetzt gerade konkret in Deutschland sehen? Von wem geht da der?
Naja, also man hat ja sehr viele Namen durch die Presse kursieren gehört. Und da war ja Signa auch einer der großen Namen, die da letzten Endes umgefallen sind, die auch viele Projekte in Deutschland hatten mit werthaltigen oder mehr oder weniger werthaltigen Immobilien. Aber neben dem ist es bei ausländischen Investoren nicht vorbeigegangen, dass extrem viele Entwickler in die Bütt gegangen sind in Deutschland, denen das Geld leer ausgegangen ist und jetzt auch wieder gerade neue Fälle. Das heißt, es wird hauptsächlich dadurch getrieben, dass jetzt Investoren wirklich sagen, ja, sie wollen wieder in den deutschen Markt investieren, wo sie jetzt jahrelang nicht mehr investiert haben vielleicht, weil sie eher den südeuropäischen Raum als Opportunity gesehen haben, sind auch bereit, da wieder reinzugehen. Bei uns schlägt das dann auf, dass die Leute halt vermehrt bei uns anrufen, Investoren, und nach Opportunitäten in Deutschland fragen und fragen, was ist denn da los im deutschen Markt? Wirklich, Timur, kannst du mir das mal erklären, was ist denn bei euch los? Weil normalerweise hatten in der Vergangenheit Deutschland nicht so auf der Agenda. Ne? Und dann haben wir von der Verkäuferseite bei den Banken, finden natürlich viele Gespräche statt, auch bei unseren Kunden.
Sind das vor allem die Pfandbriefbanken und die Spezialfinanzierer, die da vorne mit dabei sind? Also die haben ja mal naturgemäß qua Geschäftsmodell das größte Thema in dem.
Das stimmt grundsätzlich schon. Die haben aber auch teilweise auch eigene Lösungen, mit denen sie das schon in der Vergangenheit vielleicht bewältigt haben oder vielleicht irgendwelche durch Verbriefungen oder sonstigen Transaktionen das schon bewältigt haben. Aber gerade so kleine und mittlere Banken und da durch die Bank, die da einfach merken, dass sie dort in irgendwelche Bauprojekte investieren. Das sind auch teilweise einfach Sparkassen oder sonstige, die einfach in der Boomphase einfach, ich will nicht sagen blind, aber schon sehr, ohne vielleicht die genaue Detailprüfung so durchgeführt zu haben, wie man es vielleicht hätte durchführen sollen, dort investiert haben in Projekte, weil man einfach grundsätzlich davon ausging, dass der Immobilienmarkt immer nach oben geht. Und die trifft es halt. Und die sind dann auch nicht so professionell im Umgang mit den Themen, weil sie das in der Vergangenheit gar nicht so gemanagt haben, wenn die großen Banken, die du gerade zitiert hast, da eher schon in der Vergangenheit ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben, auch mit Problemkrediten etc. pp. Aber gerade die kleinen und mittleren, die sind da sehr überfordert, was sie da machen sollen. Ne? Und viele momentan holen sich dann erstmal so Anwälte ins Haus, lassen sich erstmal beraten, was für Restrukturierungsmöglichkeiten gibt es etc. pp. Ja, und manche führen halt dann schon 1:1 Gespräche mit Investoren und wollen das jetzt vielleicht auch mal in einem größeren Prozess machen. Ne?
Kannst du auch das so ein bisschen grob beziffern, wie groß da das ja aus Investorensicht Marktpotenzial bei den deutschen Sparkassen in dem Kontext ist? Also, oder wahrscheinlich Genossenschaftsbanken kann man ja da auch noch mit dazu nehmen?
Ich würde mal sagen, ich habe jetzt nicht auf die Sparkassen oder Genossenschaftsbanken runtergerechnet, aber an Immobilienkrediten gibt es so sicherlich 40 bis 60 Milliarden an gestressten Gewerbeimmobilienkredite, die momentan adressierbar sind, sage ich mal. Und darüber hinaus würde ich den Gesamtmarkt an gestressten Immobilien selber auf 60 bis 80 schätzen, weil natürlich hinzukommen Immobilien, die jetzt gar nicht, die einfach vom Eigentümer oder von der Situation her gestresst sind, die gar nicht unbedingt einen Kredit immer dahinter haben oder sonstige Sachen, sondern einfach in Sondersituationen stecken. Ja.
Deckt sich diese Zahl mit der Risikovorsorge, die Banken gebildet haben? Oder schätzt du da den Anteil der, du hast glaube ich gerade gesagt, 40 Milliarden, ne?
40 bis 60.
40 bis 60 Milliarden gestresste Bankkredite. Sieht
genau,
man
die, das? Die müssen ja nicht alle Non-Performing Loan sein, ne?
Okay.
Also die, die du einstufen kannst mit Non-Performing Loan, soweit ich weiß, müsste das auch ungefähr hinkommen. Aber das sind ja alle Kredite, nicht nur Gewerbeimmobilienkredite. Aber hier geht es wirklich um gestresste. Und das gestresst heißt, das muss jetzt nicht unbedingt einer sein, der schon insolvent ist, sondern das, man merkt Zahlungsstagnation, Investitionsstopps, Baustellen bleiben stehen etc. pp. Und da müssen dann halt Lösungen her.
Eine Bank will das ja ungern machen, dass sie den Kredit schon gar nicht öffentlichkeitswirksam irgendwie verkaufen muss oder gegen Abschlag halt dann an einen Investor übergibt. Was ist denn so der Punkt in Deutschland, wo du sagst, dass wenn das Ereignis eintritt oder wenn der Druck bis zu dem Punkt so hoch wird, dann haben die Banken in Deutschland gar keine andere Wahl mehr, als ihren Kredit da loszuwerden oder dann an über eure Plattform oder bilateral oder wie auch immer an einen Investor zu geben?
Ja, also erstmal grundsätzlich bei unserer Plattform ist es nicht öffentlich. Ja, man macht hier die Transaktion immer auf Einladung.
Das finde ich sehr schade, muss ich an der Stelle mal sagen.
Das ist das Grundprinzip, sage ich mal, auch in gewisser Hinsicht. Ja, also eine große Rolle spielt die Bewertung der Immobilien und auch die Abwertung. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass diese Abwertung oder Korrektur der Immobiliengutachten oder der Immobilienbewertung nur immer sehr tröpfchenweise kam. Ne? Viele haben dann doch in der Regel zum Jahresende dann größere Abwertungen durchgeführt. Wir erwarten jetzt dieses Jahr auch wieder zum Jahresende größere Abwertung. Und die finden dann entweder einfach generell durch eine Neubewertung des Portfolios statt, in der Regel, weil man vielleicht schon versucht hat, 1-2 Immobilien zu verkaufen. Und dann sieht man, okay, man bekommt 10%, 15%, 20% weniger als erwartet. Und dann strahlt das natürlich auf Gesamtportfolio aus, in gewisser Hinsicht. Weil wenn jemand gleichartige Sachen finanziert hat und dann schon sieht, dass die Verkäufe unter den erwarteten Kaufpreisen liegen, dann wird er nicht drum rumkommen, dort auch eine Korrektur der Bewertung durchzuführen. Ne? Und bis eine Bank dann letzten Endes sowas verkauft, da gibt es eigentlich 1-2 Trigger. Also einmal natürlich, wenn die Aufsicht wirklich sagt, hier, pass mal auf, ihr müsst jetzt mal was verkaufen. Ne? Aber grundsätzlich ist es so, sobald es ein Defaulted Credit wird oder eine Abschreibung durchgeführt werden muss, dann belastet das natürlich das Eigenkapital der Bank und dann kann ein Verkauf einfach eine gute Lösung in der Situation sein. Wenn die gesamte NPL-Quote der Bank nicht so hoch ist, dann muss sie das jetzt nicht unbedingt machen. Aber wenn sie schon merkt, dass bei einigen wenigen Krediten die Bewertung runterrutscht und die Kredite in Default gehen und sie genau weiß, sie hat viel investiert in diese Branche, dann müssen die da irgendwas machen. Ja. Speziell auch, wenn es dann um Restrukturierung geht. Gerade kleine Banken kennen sich zu wenig aus in Restrukturierung, die verkaufen das dann lieber, gerade wenn sie auch irgendwas Nachrangiges haben etc. pp., weil sie sagen, okay, ich will mich damit gar nicht weiter beschäftigen, ich habe gar nicht auch das Know-how oder die Manpower, um jetzt da weiter einzusteigen, da muss ich dann wieder Anwälte und was sie sich engagieren. Und das ist dann auch ein Trigger, ja, in der Hinsicht.
Mit welchen Tricks haben denn die Banken das bislang vermieden?
Naja, also entweder haben sie halt keine Abwertung durchgeführt oder eine Korrektur der Bewertung. Das können sie auch gemacht haben, indem sie einfach versucht haben, gar keine Immobilie jetzt in der Zeit zu verkaufen.
Dann muss ich sie auch nicht anpassen im Wert?
Muss man sie nicht unbedingt anpassen. Klar, man muss trotzdem, der Aufseher kann trotzdem sagen, hier müsste man eine Anpassung durchführen aufgrund des Gesamtmarktes etc. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man das so macht. Die zweite Möglichkeit ist auch, dass man versucht, so lange wie möglich zu verhindern, den Kredit als defaulted einzustufen. Da gibt es auch die eine oder andere Gangart, dass man Kredite prolongiert, zinsfrei etc. Oder
also Zinsen, laufende Zinszahlungen ans Ende schieben, dann ist es noch kein technisches Default.
Okay. Ja. Und das sind so die Hauptthemen. Also die Bewertung vermeiden, eine Verringerung der Bewertung oder eine Verringerung des Default-Status. Ja.
Wie viel ist denn, ich sage jetzt mal, seit das Thema gewerbliche Immobilienkrise hier so akut wurde, wie viel ist denn da von deutschen Banken bislang getradet worden? Hast du da einen Marktüberblick? Also vielleicht nicht gesamt, weil es ist nicht transparent, aber zumindest über eure Plattform.
Also bei unserer Plattform, das waren eigentlich hauptsächlich Schuldscheindarlehen in dem Zusammenhang gegen insolvente Bauunternehmen etc., die getradet wurden in der Hinsicht, was wir gesehen haben, weil das halt größere Banken halt sehr viel eine synthetische Übertragung des Kreditrisikos gemacht haben. Wer hat es gesehen, dass da ein anderer das so gelöst hat?
Diese SRT, die Synthetic Risk Transfer.
Mhm. Ja, das hat ja auch die Commerzbank vor kurzem gemacht. Das ist natürlich eine Option, die nutzen. Ja, in der Hinsicht.
Das machen die Banken gerade auch auffällig mehr als in der Vergangenheit?
Ja, also mehr als, das machen die mehr jetzt, absolut. Ja.
Und die Investoren, die das kaufen, sind das dann auch die gleichen, die bei euch über die Plattform teilweise sind und in die Kredite investieren?
Ja, mehr oder weniger schon. Das sind vielleicht ein bisschen anders. Das sind wirklich dann eher Finanzinvestoren, nicht so Immobilieninvestoren, die das machen, weil die jetzt nicht irgendwie an Projektentwicklung oder sowas jetzt interessiert sind. Aber ja, das ist der Fall, ja.
Zu welchen Konditionen läuft das denn dann über eure Plattform? Also das ist natürlich immer fallabhängig, ich weiß. Aber kann man dann so grob sagen, wenn jetzt eine Bank ein gestresste, keine Ahnung, Büroimmobilie hat in keiner guten Lage, wo der Kredit schon Stress hat, wo der Wert von der Immobilie eingebrochen ist. Ich sage es mal, das ist so der greifbarste Fall, den ich mir da so vorstellen kann. Dann kauft so ein Investor den gestressten Kredit ja nur gegen Abschlag.
Ja.
Wo liegt der da so grob? Auf was müssen sich Banken da einstellen?
Also gehen wir vielleicht erstmal vom Asset selber aus. Die meisten Assets wurden in den letzten 3 Jahren so zwischen 10% und 20% reduziert von der Bewertung. Ne? Das heißt, innerhalb von 3 Jahren ein Wertverfall, manchen 15%, 20%. Das ist natürlich schon gravierend. Wer diese Korrektur nicht durchgeführt hat und plötzlich einen Verkauf macht von der Immobilie, das kann dann passieren, dass er dann vielleicht sogar 30% weniger kriegt als den Wert, den er vor 3 Jahren damals der Immobilie gegeben hat. Ne? Weil klar, der Investor will ja auch noch eine gewisse Marge machen. Und das muss man ungefähr bei den Assets einkalkulieren. Wenn man jetzt die Kredite sich anschaut, das variiert in der Tat stark, ob es jetzt erstrangig, zweitrangig ist. Wenn es erstrangige, also wenn der Kredit auch wirklich Durchgriff auf die Immobilie dann hat und es erstrangig verwerten darf, dann sind die Abschläge liegen dann, ja, ich würde mal sagen, 30% bis 50% vom Kredit, ja.
Mhm.
Da in der Range, wenn es nachrangige Kredite sind, die vielleicht sogar leer ausgehen, da ist dann alles möglich, natürlich von den Abschlägen her.
Ist das dann so strukturiert, dass die abgebende Bank aus der Nummer dann komplett raus ist? Oder gibt es da dann noch so Deals, wo je nachdem, wie das Ganze läuft, noch so ein bisschen von der Wertaufholung an die Bank zurückgeht? Oder ist das wirklich ein kompletter Cut, der da dann gemacht wird?
Also viele bevorzugen schon den direkten Verkauf, also wirklich den kompletten Verkauf von allen Risiken dann auch daraus. Aber es gibt auch so Transaktionen mit Besserungsscheinen etc. Das heißt, wenn dann doch wieder erwarten, die Immobilie Erlös in 3 Jahren dann vielleicht doch höher geht, als jetzt kalkuliert wurde vom Investor, dass dann der Originalkreditgeber dann vielleicht noch eine Zahlung bekommt etc.
Wir haben jetzt ja bislang nur über die Banken geredet, die da gestresst sind. Nach der Finanzkrise sind ja aber auch die Debt Funds gewachsen, also die Credit Funds. Die bieten ja auch Real Estate Debt an, haben teilweise vor allem dann auch diese Whole-Loan-Strukturen so mit Mezzanin-Finanzierungen ausgereicht. Sieht man von denen irgendwie Druck oder haben die den Druck nicht, wie jetzt eine Bank, weil sie es in Anführungszeichen als Private-Fonds länger aussetzen können als eine Bank?
Ja, also es ist grundsätzlich so, wie du sagst, die haben natürlich jetzt nicht so aufsichtsrechtlich den Druck, müssen das letzten Endes nicht so, haben jetzt keinen Trigger in dem Sinne.
Aber im Prinzip das gleiche Problem im Portfolio.
Im Prinzip das gleiche Problem im Portfolio und natürlich, die haben ja auch Anleger und die werden dann auch irgendwann Druck machen und da kommt das eine zum anderen.
Was man ja tatsächlich auch immer wieder hört in dem Kontext von so verrückten Mezzanin-Finanzierungen im Projektentwicklungsbereich, dass da in Deutschland vor allem auch Pensionskassen ziemlichen Quatsch gemacht haben. Seht ihr da welche bei euch auf der Plattform?
Also, wir wissen, dass dieses Thema sehr groß ist, die aber wirklich durchweg da noch keine Korrektur durchgeführt haben in ihrem Portfolio. Das heißt, die meisten haben das nur mit 100% drin. Viele wissen, dass das auf sie zukommt. Viele wissen einfach noch nicht, wie sie damit umgehen. Wir haben es noch nicht geschafft, eine Pensionskasse auf unsere Plattform als Verkäufer zu kriegen. Vielleicht kommt das noch. Mal schauen, ja.
Können die das noch leichter und besser aussitzen als jetzt eine Bank und ein Creditfonds?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber die müssen auf jeden Fall diese Investition nicht so stark, also momentan nicht neu bewerten. Also die haben die Bewertungszeiträume liegen ein bisschen später bei denen. Insofern können die es ein bisschen länger aussitzen, aber so lange können sie es auch nicht aussitzen. Irgendwann muss es kommen. Die werden ja nicht nur um eine Marktkorrektur drumherum kommen.
Also sei es jetzt Sparkassen und Genossenschaftsbanken oder jetzt Pensionskassen, also man hört da ja schon raus, dass da schon noch substanzielle Risiken schlummern, die nicht aufgedeckt sind oder von der Krise, also zumindest in den Büchern, noch nicht erfasst sind.
Ja, ja, das haben wir. Das haben wir aber nicht nur in dem Markt, auch im Schuldscheinmarkt, wo wir auch extrem viel sehen, weil da sehr hohe Volumina in den letzten Jahren platziert wurden, die einfach noch...
Aber Moment, Schuldscheinmarkt, der hat doch eigentlich die Kerndefinition, dass es da keine Ausfälle gibt, habe ich mal gelernt, oder nicht? Ist nicht das Argument gewesen, warum dieser Markt in Deutschland so funktioniert?
Wüsste ich jetzt nicht, die Definition, aber vielleicht hat das der eine oder andere geglaubt.
Okay, ja, krass. So ein bisschen fühle ich mich jetzt doch wieder an Finanzkrise erinnert, wo wir ja, glaube ich, im Hinterkopf schon auch mal so ein Immobilienthema hatten. Ihr habt seit nach der Finanzkrise gegründet. Wann genau seid ihr an den Start gegangen?
2012, ja.
2012, ja. Finanzkrise war ja auch durchaus immobilienbehaftet. Siehst du denn jetzt gerade Parallelen im Vergleich zu damals, so wenn du so die Anzeichen siehst? Also wir haben wieder viel Verbanken drehen, Risiken über Verbriefungen raus, im größeren Stil.
Ja, also...
Wir sehen Anstieg von Distressed. Siehst du irgendwo wiederholende Geschichte gerade oder Anzeichen dafür?
Also es gibt so kleine Parallelen, gerade die, dass man so lange hinauszögert, bis man eine Neubewertung des Portfolios macht. Ne? Damals war ja auch die Finanzkrise hauptsächlich in den USA erstmal entstanden. Und da hat man dann ja so relativ schnell Tabula Rasa gemacht, die Sachen verkauft und eine Korrektur durchgeführt. Und in Europa hat man eher sehr lang die Sachen ausgesitzt. Und selbst heute gibt es ja noch die Bad Banks in verschiedenen Ländern, Zagreb, in Spanien. Diese Bewertung und diesen Haircut, die nehmen sehr viele, versuchen die weiterhin viele lange auszusitzen. Aber insgesamt sind die Banken sehr viel professioneller aufgestellt, haben auch nicht so dieses Klumpenrisiko mehr, haben da viel mehr Überwachung auch der Aktivitäten oder der Loans. Auch der Aufseher hat auch einiges gelernt. Also er guckt sich dort viele Sachen an und damals war das ja wirklich für ihn noch sehr, ich will mal sagen, überraschend, wie groß diese Risiken dann waren. Ich glaube, da wissen die jetzt auch sehr viel mehr und haben da auch einen besseren Durchblick. Ja.
Aber so ein bisschen Anzeichen siehst du schon?
Ja, ein bisschen Anzeichen sehe ich schon. Ich meine, im Wohnimmobilienbereich sehe ich jetzt nicht so viele Probleme und es ist, glaube ich, auch so kein Flächenbrand. Damals wurden ja dann auch noch, haben ja die Banken dann untereinander noch viele Geschäfte gemacht, die dann gehebelt wurden, etc. pb. Das hat man jetzt in dem Fall ja nicht. Ja.
Ihr seid ja groß geworden im südeuropäischen Raum. Wenn du da jetzt die Bilanzen der südeuropäischen Banken mit den Bilanzen der deutschen Banken vergleichst, siehst du da signifikante Unterschiede? Also ich spiele natürlich darauf an, haben die südeuropäischen Banken da viel mehr Risiken schon rausgekehrt aus den Bilanzen, aufgeräumt und die Deutschen, die dieses Problem, dieses NPL-Problem bislang eigentlich nicht hatten, da noch mehr schlummernd, so verglichen mit südeuropäischen Banken?
Also, das kann man jetzt vielleicht nicht direkt aus den Bilanzen sehen, aber ist es schon so, dass in Südeuropa nach der Finanzkrise, gerade auch Italien und Griechenland, dass die ganzen Banken Immobilienfinanzierung halt nur mit sehr hohem Eigenkapital vergeben haben. Und das man in Deutschland nicht hatte. In Deutschland hat man weiterhin Baufinanzierung bekommen mit 100% Finanzierung etc. pp. Das heißt, dieser Hebel, der war dadurch, dass sie dann durch diesen harten Schnitt waren sie dann restriktiver in der Kreditvergabe dann in den letzten Jahren. Dadurch haben sie nicht diesen hohen Finanzierungsauslauf letzten Endes. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass die da jetzt ein bisschen besser aufgestellt sind. Und wenn man sich auch die Immobilienmärkte selber anschaut, so Mailand, Rom etc. pp., die haben halt nichts eingebüßt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Ne? Die steigen weiterhin, während Deutschland halt in den großen Städten alles runterging. Und deswegen, das sind jetzt keine Sachen, die man direkt aus der Bilanz sehen kann, ne? Aber das sind die Sachen, die man beobachtet. Und das führt halt zu diesem Problem.
Betting Billions, wir suchen ja auch immer nach Milliardenmärkten, wo das viele Dry Powder hin kann. So, Marktpotenzial hast du ja schon genannt, so um die zwischen 40 bis 60 Milliarden an gestressten Commercial Real Estate Krediten. Wie viel Rendite lockt denn dafür so ein Distressed Investor in der nächsten Zeit?
Also, ich tue mir schwer, sage ich mal jetzt.
Ich gestehe dir auch ein von bis zu.
Ich tue mir schwer, jetzt für die Kapitalanlagen Werbung zu machen. Am Ende hast du ja Fonds, die selber vielleicht Renditeversprechen an ihre Anleger geben. Die liegen, schätze ich mal, in den meisten so zwischen 10-15%, ne? die ja ihren Anlegern, ob dann viele von denen wirklich auf diese Renditen kommen. Das ist wahrscheinlich nicht bei allen der Fall. Bei einigen machen es besser, einige machen es schlechter.
Aber wenn ich jetzt so ein Investor bin, ich komme zu dir und sag...
Also als Privatinvestor würdest du gar nicht...
Ich bin jetzt ein großer professioneller Real Estate Distressed Investor. So, ich habe viel in Südeuropa gemacht in der Vergangenheit, bin da richtig gut dabei. Und dann sage ich jetzt, Timur, ich habe gehört, in Deutschland, da wächst ein Markt. Was ist für mich da rauszuholen? Was gibst du mir dann für eine Range?
Nee, da gebe ich dir keine Range. dann sage ich dir wenigen einfach erstmal, ja, ihr könnt ja schauen, was ihr damals gemacht habt in Italien. Und ich meine, das Deutsche, da bietet jetzt Deutschland keine besonders lukrativen Anlagemöglichkeiten an, weil diese Risiken, die man da eingeht, sind schon hoch, muss man sagen. Das darf man nicht vergessen. Und natürlich hat man dann auch immer wieder Ausfälle im Portfolio. Und bei den anderen, die nicht ausfallen, muss man halt eine gute Rendite erwirtschaften. Insofern ist das eine Gesamtkalkulation. Und es ist schwierig, da jetzt wirklich Werbung zu machen für die Renditen in der Hinsicht. Aber die meisten legen halt dann so ein IRR an von 12-15%, ne? Bei der Kalkulation, bei der Bewertung ihres Angebots. Das ist halt so. Das sind halt Sondersituationen. Und manchmal macht man dann halt Abschläge, wenn das Portfolio relativ groß ist oder wie auch immer. Aber das ist so die Range.
Damit lässt sich, glaube ich, schon mal arbeiten. Wir haben ja viel über vor allem das Potenzial des Commercial Real Estate. Wie sieht es denn in den anderen Kreditbereichen aus? Also wenn ich mir jetzt angucke, unser Wirtschaftswachstum, ich würde mal sagen, ausbaufähig. Wachstumsaussichten in Deutschland auch ein bisschen schwierig. Wie sieht denn der Stress, der Distress-Stress außerhalb vom Immobiliensektor in Deutschland aus? So mit Blick auf Corporate Loans, vielleicht auch die hochverschuldeten Private Equity Finanzierung, Leverage Loans und solche Geschichten.
Ja, also wir haben viele Ausfälle, Unternehmenskredite, auch viele mit hohen Schuldscheinvolumen, die emittiert wurden. Sehr viel im Automotive-Sektor, also auch Zulieferer etc. pp. Das haben wir aber schon jetzt seit eineinhalb, zwei Jahren. Also wirklich viele große Namen, die da auch gehandelt wurden.
Kannst du auch so eine Volumenszahl nennen? Das ist vielleicht so eine Relation zu diesen 40 bis 60 im Commercial Real Estate? Sind wir da also eher drüber, drunter oder?
Nee, da sind wir drunter, ja. Also der Schuldscheinmarkt ist schon sehr groß, aber jetzt, was diese Kandidaten anbelangt, da sind es vielleicht jetzt so 15, 20 Namen, die in den letzten zwei Jahren getradet wurden. Die haben dann jeweils ja, vielleicht 200, 300 Millionen, 500 Millionen ausstehend oder sowas. Und das ist der Automotive-Sektor, der stark drunter leidet, Textilindustrie. Da haben wir jetzt auch Elektroniklieferanten, die dort auch unter Druck geraten sind. Auch ein paar prominente Namen, die in der Zeitung sind. Da merkt man schon, dass die deutsche Wirtschaft ja, angeschlagen ist, sage ich mal, ne? Gerade Corporate Loan. Neben dem haben wir natürlich auch grundsätzlich Konsumentenkredite, die bei uns gehandelt werden. Aber das ist wieder ein bisschen was anderes. Aber bei Industrien, gerade Automotive, da liegt auch viel im Argen, ja.
Wie sieht es im Leverage-Loan-Bereich aus? Also merkst du, dass da von der Private-Equity-Seite da auch mehr Stress ist? Also man kriegt da ja relativ wenig öffentlich mit. Man liest immer mal wieder von so ein paar Schlüsselübernahmen, wo der Private-Equity-Investor aufgibt und dann der Private-Credit-Fund den Kredit übernimmt. Gibt ja auch immer wieder Banken, die sich aus dem Leverage Finance mal wieder ein bisschen proaktiver zurückziehen und dann ein Portfolio haben, was sie nicht mehr unbedingt haben möchten und so. Kannst du mir da noch so ein bisschen Gefühl geben, wie ernst es da in dem Marktsegment ist, so mit Blick auf Risikovorsorge, Distressed, Leveraged Loans?
Also ja, es gibt schon einige Leveraged Loans, die im Argen sind. Ich würde jetzt das Risiko nicht ganz so groß einschätzen. Aber es gibt auch gerade, auch jetzt aus dem Schuldscheinbereich, sehr viele aktivistische Investoren, die über Schuldscheinzukäufe dann auch wieder versuchen, auf das Unternehmen Zugriff zu nehmen. Ja? Mhm. Da sind auch ein paar Namen bekannt, die standen auch schon in der Presse. Und das wird auch noch zunehmen.
Und wenn wir wieder beim Schuldschein sind, sind wir am Ende auch wieder bei den Sparkassen, weil die haben ja die ganzen Schuldscheine ja gekauft. Also ich halte fest, Sparkassen sind für euch wichtig.
Ja, sie sind sehr wichtig. Und ich muss sagen, ich war selber verwundert. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren 68, 70 Sparkassen bei uns auf die Plattform geholt. Als wir unsere Plattform gestartet haben, damals 2012, da war es eigentlich fast unmöglich, überhaupt eine Sparkasse zu überzeugen. Da gab es, glaube ich, damals mal so einen Riesenskandal mit Lone Star, wo es da irgendwie so eine komische Deal zustande kam, wo Lone Star irgendeinen Kredit gekauft hat von der Sparkasse und dann irgendwie da nicht gut mit umgegangen ist. Und dann gab es einen Riesenskandal in der Presse und hat, glaube ich, keine einzige Sparkasse die nächsten 10 Jahre irgendwas verkauft oder die nächsten 8 Jahre. Aber gerade im Schuldscheinbereich kamen sehr viele Sparkassen in den letzten Jahren auf uns zu. Volksbanken nicht so viele, muss ich sagen, aber Sparkassen.
Ja, klar. Landesbanken strukturieren den Schuldschein und verticken ihn an die Sparkassen.
Ja, richtig. Und gerade durch den Schuldscheinbereich haben da sehr viele angefangen, ja, solche Sachen zu verkaufen.
Spannend.
Weil die halt immer irgendwo nur einen ganz kleinen Anteil haben an dem Schuldschein und immer auch sehr wenig Einflussmöglichkeiten haben. Und kann ich schon verstehen. Da haben ja in Sachen investiert. Damals war das ja einer der ersten Namen, weiß ich noch, damals war Lufthansa, als da damals die Pandemie losging und Lufthansa unter Druck ging, wo viele dann plötzlich gesehen haben, oh, wir haben ja in Aviation investiert, was als super sicher galt. Ich meine, Lufthansa ist ja bis heute ein super sicherer Name, aber vielen ist das ja erst bewusst geworden, wie die Industrien auch belastet werden teilweise in bestimmten Situationen. Ne? Die mussten dann aktiveres Portfolio-Management betreiben. Ne?
Ich würde sagen, das sind gute Nachrichten für euch, gute Nachrichten für Distressed-Investoren, weniger gute Nachrichten für die Sparkassen an dieser Stelle, nehme ich jetzt mal aus der Folge mit. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, und man kann es auch positiv sehen. Wir zeigen den Sparkassen eine Möglichkeit, die sie vielleicht in der Vergangenheit nicht hatten. Stell dir mal vor, die müssten das alles aussitzen. Das ist vielleicht auch nicht besser für sie, ja.
Auf jeden Fall zeigt es, wo ihr Potenzial seht, ist es natürlich erstmal jetzt, ich sage jetzt mal, für den Banker, der gesunde Kredite vergeben möchte und sie möglichst stressfrei zurückgezahlt bekommen will, erstmal schlechte Nachrichten. Je nachdem, wie man die Perspektive dreht, ist es natürlich gut oder schlecht. Auf jeden Fall danke, dass du mal das Marktpotenzial, das glaube ich mal positiv gedreht zum Schluss, dass uns das Marktpotenzial da in Deutschland mal ein bisschen aufgezeigt hast und was wir denn da die nächste Zeit so erwarten können. Ich werde das Thema auf jeden Fall verfolgen. Danke dir, hat großen Spaß gemacht.
Danke auch für die Zeit und für das Interview, hat mir auch Spaß gemacht.
Und das wäre es dann für heute mit der Folge von Betting Billions. Wie gesagt, Immobilien hatten wir ja schon mal. Heute haben wir uns mal die Distress-Seite ein bisschen genauer angeguckt, was denn mit den faulen Geschichten hier noch so passieren kann und was das auch für ein großer Markt werden kann für Investoren. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an der Folge, habt ein bisschen was mitgenommen. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Sagt mir, was ich besser machen kann, wo ich noch mehr hätte nachbohren müssen. Weist mich gerne nochmal auf eine Story hin. Ich freue mich über den Austausch mit euch und wünsche euch jetzt aber wie immer erstmal noch eine gute Restwoche und natürlich ein gutes Händchen mit euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.